Dann begrüße ich dich abermals von ganzem Herzen, du wundervolle Seele hier, zu diesem weiteren Interview auf unserem Christusbewusstsein-Online-Kongress. Schön, dass du da bist. Ich habe einen wundervollen Menschen, eine wundervolle Seele hier heute mit im virtuellen Studio. Und zwar mein lieben Freund Robin Kaiser. Schön, dass du da bist, lieber Robin.
Danke für die Einladung.
Sollte dir Robin noch kein bekanntes Gesicht bis dato sein, Robin ist also als Autor tätig, übersetzt die universellen Wahrheiten und auch ja in einer Art und Weise, wie sie für die neue Zeit, für die Zeitqualität gerade wichtig ist, hier ein Dechiffrierer der kosmischen Weisheit und gibt Seminare und ist Herzmensch und ich freue mich sehr jetzt auf den weiteren Austausch mit dir, lieber Robin. Der Titel des Kongresses lautet Christusbewusstsein. Und vor einiger Zeit habe ich dir schon von dieser Idee erzählt gehabt und du hast das also sehr befürwortet, dieses Projekt ins Leben zu rufen, weil es da noch sehr viele Unklarheiten gibt in der Gesellschaft, im Kollektiv. Vielleicht also gleich mit dieser Frage, was ist Christus? Was bedeutet es für dich? Was verändert es, wenn du Christus mit in dein Leben einbeziehst?
Für mich steht die Christusenergie sehr stark für die Herzenergie, für die Herzkraft, für die Herzoffenheit, für das Prinzip von Mitgefühl. Alles, was im Herzen wohnt, ist im Christusprinzip. Und für mich ist der Christus ein universelles Prinzip, womit wir immer dann in Kontakt kommen, wenn wir ganz schutzlos werden, wenn wir unschuldig im Herzen werden, wenn wir das Herz von negativen Emotionen bereinigen und tiefer nach innen hin in unser Herzfeld hineintauchen. Immer dann kommen wir in Berührung mit einem inneren Licht, einem Herzlicht oder einem Christuslicht. Und dieses Licht wieder aus dem Inneren hervorzuholen, es strahlen zu lassen, mit diesem Licht durch die Welt zu gehen, dieses Licht als Navigation für Zeiten in der Dunkelheit zu haben, das ist das, wie es sich für mich anfühlt, mit dem Christus zu gehen, mit diesem Herzlicht als innere Navigation, als innerer Stern für den Kompass auf dem Weg.
Wunderschön. Ich weiß auch aus Hörensagen, da nimmst, wozu auch ein Blatt vor den Mund nehmen, aber dass Jesus einer deiner größten Lehrer ist. Und Jesus wird ja gerne mit Christus gleichgestellt. Und mir ist also auch ganz wichtig, hier in diesem Kongress dort zu differenzieren, ohne dass ich irgendetwas gegen Jesus hätte, ganz und gar nicht. Aber ja, magst du dazu vielleicht etwas sagen?
Jesus war ein hoher Eingeweihter, der im Laufe seines Lebens, was ja nicht so allzu lange gedauert hat, es geschafft hat, im Bewusstsein zum Christus zu erwachen. Das, was in den letzten Lebensphasen stattgefunden hat, wo der Jesus gestorben ist und als Christus wieder auferstanden ist. In dem Moment ist ein persönliches Bewusstsein gegangen, ein überpersönliches, kosmisches Bewusstsein wurde geboren. Und diese Dynamik zwischen Sterben und Wiederauferstehen ist eigentlich das, was vorskizziert wurde von ihm, damit wir ihm nachfolgen in dieser Dynamik, uns im Bewusstsein neu zur Welt zu bringen, das Herzlicht neu in die Sichtbarkeit zu heben, zur Welt zu bringen, um gleichsam auch wie er in ein höheres Christusbewusstsein zu erwachen. Jesus als Person, als Mensch, war einfach, er war ein Eingeweihter mit sehr tiefem spirituellen Wissen, einer unfassbaren Leidenschaft. Er war sehr passioniert. Ich erlebe ihn auch als sehr humorvoll. Er war sehr, ja, gesellschaftlich auch mit den Menschen. Er war niemand, der sich irgendwie in den Himalaya zurückzieht. Er war kein Askese-Mensch, sondern er ist seinen Weg sehr mit den Menschen und für die Menschen gegangen. Und das ist vielleicht auch das, was uns hier im Westen so ansprechend werden lässt von ihm, wie er seinen Weg gegangen ist.
Danke. Ich habe immer wieder einen Traum, den jetzt schon länger nicht mehr gehabt, aber wo ich also mit Jesus am Feuer sitze und wir lachen einfach nur aus, wir kullern uns am Boden vor Lachen. Also ja, ich glaube, dieser Aspekt, der ist halt ja auch irgendwie versucht worden, vielleicht auszuradieren oder ist auf jeden Fall auf der Strecke geblieben, dass Spiritualität halt einfach Spaß macht oder Wahrhaftigkeit und das Leben einfach Spaß macht und nicht dieses Bürdevolle mit sich trägt. Ja, es klingt jetzt wieder in der Theorie ganz einfach und im Grunde genommen ist das auch. Ich habe ein Zitat hier mitgebracht von einem Yogi, der aber seit seines Lebens also in der Schweiz gewirkt hat, zusammen mit Elisabeth Heich, die das Buch Einweihung geschrieben hat. Ich denke mal, du hast das wahrscheinlich, ist das dir auch mal über den Weg gelaufen. Ein wundervolles Buch kann ich an der Stelle sehr empfehlen. Und das Zitat lautet also wie folgt: Eine einfache Wahrheit zu ertragen, erfordert oft Riesenkräfte. Denn Wahrheit wiegt mehr als irgendetwas in dieser Welt. Wieso fällt es uns so ungemein schwer, diese einfachsten und ja auch schönen Dinge anzunehmen und zu integrieren?
Weil wir unser gesamtes Weltbild, unsere gesamte Identität, ich möchte provokant sagen, auf eine Lüge aufgebaut haben. Alles, woran wir glauben, wer wir sind, woher wir kommen, was unsere Identität betrifft, alles, was wir von dieser Welt glauben, wurde uns irgendwann erzählt. Wir haben es übernommen und haben es nie wirklich ganz tief aus uns heraus, aus unseren Erfahrungen geboren oder wirklich geprüft, ob das die Wahrheit ist. Und alles, was wir übernommen haben, wirkt wie ein inneres Gefängnis, weil es nicht authentisch aus unserem innersten Zentrum herauskommt. Und mit all dem haben wir uns einfach Schutzschichten angelegt, ganz viele Angst basiert, ganz viele Mangel basiert und die erlauben es uns nicht, frei und offen mit einer tieferen Wahrheit in Kontakt zu kommen. Die Wahrheit für das getrennte Bewusstsein ist bedrohlich. Die Wahrheit heißt, ich verliere alle meine Sicherheit, ich verliere alle meine Lebensbezüge, ich weiß nicht mehr, wer ich bin. Alles, was mir im Leben aus der Getrenntheit heraus Sicherheit und Stabilität vermittelt, wird mir im Augenblick, wo ich der Wahrheit gegenüberstehe, entrissen. Es ist tatsächlich für das getrennte Bewusstsein wie eine Todeserfahrung. Und das ist etwas, was sich am Anfang nicht verlockend anhört und dennoch in dem Moment, wo wir in diesen Geschmack reinkommen, dass es nichts Schöneres gibt, als zu sterben, vom getrennten Bewusstsein auf der Energieebene. Wenn wir da reinkommen, dann wird uns klar, okay, das Leben ist ein ständiges Werden und Sterben, Werden und Sterben. Und wenn wir uns dem hingeben, dass wir bereitwillig in die Auflösung reingehen. Erst dann kann das, was in uns als Potenzial da ist, wirklich geboren werden. Aber es ist ein Sterbeprozess.
Also wünscht sich am Ende des Tages Gott einfach nur, dass wir es ernst meinen, dass wir wirklich wirklich, wirklich mit allem, was wir sind und haben, bei ihm wieder sein wollen und nicht mehr auf der
Ich würde
Linie irgendwelche
sagen,
Konstrukte bauen.
wir wünschen uns das. Ich meine mal, Gott hat keine Präferenzen, ob wir ihn wahrnehmen oder nicht wahrnehmen. Für ihn ist es gleichgültig. Im ganz wohlwollendsten Sinne. Wenn Gott irgendwie wollte, dass wir anders wären, dann würde er zu sehr in seine Schöpfung eingreifen. Er hat uns ja gerade dafür den freien Willen gegeben, dass wir auch Erfahrungsräume betreten, wo wir ihn eben nicht mehr wahrnehmen können. Wo Gott die Erfahrung machen kann, dass er sich selbst vergisst in der Form des Menschen.
Also für uns nimmt das ja die extravaganteste oder wichtigste Rolle überhaupt ein. Wir sind im Grunde genommen hier im Zentrum unseres Daseins. Aber wenn du jetzt sagst, Gottes Schöpfung, es gibt dort ja unzählige weitere Erfahrungsräume, wo ganz andere Möglichkeiten bestehen und wo dieses Spiel so nicht abläuft. Ist das auch aus deiner Erfahrung so?
Natürlich, auf den relativen Ebenen gibt es so viele Welten, wie es Wesen gibt. Wenn wir zurückkehren wollen in unsere innerste tiefe Wahrheit, dann dürfen wir all diese getrennten Eigenwelten im Bewusstsein überwinden. Dürfen wir erkennen, nein, es gibt nur eine große göttliche Schöpfung. Und ich kann nicht getrennt von Gott denken. Jeder Gedanke, den ich scheinbar getrennt von ihm in mir als meine Schöpfung kreiere, existiert nicht, ist nicht wirklich. Alles, was ich in das urgöttliche Feld rückbinde, von meinen Gefühlsempfindungen, von meinen Worten, von meinen Taten, wird ganz anders energetisch gespeist, hat eine ganz andere Tiefe und Wahrhaftigkeit, als wenn ich mich dahinstelle und es aus mir heraus versuche.
Ein Buch beschrieb Yogananda mal, wenn wir göttlich inspiriert Worte von uns geben, dann kann das wie, ja, wie Pfeile sein, also wie wirkliche Wurf, wie Geschosse, wohingegen also weltliches Geplappere allenfalls Papierkügelchen sind, die wir aufeinander werfen. Bilder und Metaphern sind ja oft genial, um es wirklich ins Gefühl und Verständnis zu bringen.
Ja, wir dürfen lernen, zum Bogenschützen zu werden.
Vielleicht kommen wir da zu einer, also welche Qualität, ich will da nichts jetzt aus meinem subjektiven Empfinden vorwegnehmen, welche Qualität ist der Katalysator schlechthin für dich jetzt persönlich oder vielleicht auch aus deinem Verständnis universell, um wirklich Seemeilenstiefel vielleicht anzuziehen, um da wirklich voranzukommen und sich nicht mehr was vorzumachen?
Schöne Frage, danke. In Bezug nehmend auf das, was gerade schon gesagt wurde, absolute Bereitschaft zu sterben, in jedem Moment in das hineinzusterben, was gerade da ist, nichts mehr aufrechterhalten wollen, an nichts mehr festhalten wollen, nichts mehr sicherstellen zu wollen, alles, was ich aus der Motivation Sicherheit heraus tue, aus meinem Leben hinauszubringen bzw. es in sich zu transformieren, in jedem Moment neue Wege gehen, eine vollständige innere Offenheit mit dem in Kontakt zu gehen, was mir noch nicht bekannt ist. Diese Qualität, ständig ins Unbekannte hineinzufallen, sich nicht abzusichern, sondern wirklich entweder mit einem Abenteuergeist oder mit einer göttlichen Beseelung, sich wirklich ins Unbekannte fallen zu lassen, ohne doppelten Boden, ohne Fallschirm. Und das in jeder menschlichen Erfahrung. Auch keine Angst davor zu haben, unbewusst zu werden. Auch diese Angst, wieder ins Unbewusste zu fallen, ist auch wieder etwas, was uns in der Lebendigkeit hemmt. Lass dich fallen und steh wieder auf, wenn du in die Unbewusstheit fällst. Lieber leben, aber mit vollem Gas im Tank, als nicht zu leben und ständig mit der Handbremse aus Angst, irgendwas spirituell unkorrekt zu machen. Und das würde ich gerade in das Feld bringen und alles immer wieder mit der eigenen Herzensnatur abgleichen. Egal wo ich bin, egal welche Entscheidung ich treffe, gehe ich links lang, gehe ich rechts lang. Alles ganz fein nuanciert mit dem Schwingungsfeld meines Herzens abgleichen. Ist das nach wie vor in Resonanz mit meinem höheren Seelenweg, mit der Stimme meines Herzens? Wenn ja, dann öffnen sich die Türe.
Das hast du wunderschön zum Ausdruck gebracht. Vielen Dank. Mir kam da jetzt dieser Gedanke von dem Alexis Sorbas. Ich weiß nicht, ob du diese Geschichte kennst. Das hat Osho mal herangezogen als Metapher. Es gibt diesen Film, ich glaube aus den 60er Jahren, wo auch also dieser Sultaki-Tanz herrührt, der überhaupt nie was mit der griechischen Kultur zu tun gehabt hat. Aber der Hauptdarsteller konnte einfach die wirklichen griechischen Tänze nicht einstudieren in der kurzen Zeit und so haben sie den dann erfunden. Unnötige Randnotiz. Der Alexis Sorbas war also jemand, der hat das Leben ausgekostet bis zum letzten geht nicht mehr. Also noch ein Glas getrunken und mit der Frauen geschlafen und sie wirklich geliebt. Er hat sogar auch gemordet. Also er war wirklich ein Draufgänger, ja, ein Abenteurer schlechthin. Und er trifft dann auf so einen reichen Herrn, der also zwar alles materiell hat, aber irgendwie nicht lebt, halt so mit Stock im Hintern. Und er bringt ihm dann so ein bisschen bei, wie man lebt und entsteht dann eine schöne Freundschaft daraus. Und Osho hat also befürwortet oder gesagt, ihr müsst erstmal euren Alexis Sorbas leben. Und so, das kennen wir ja von Osho dann, was eben auch ja manchmal ein bisschen verteufelt wird oder wie das dann, da kann man sich ja dann wieder spekulieren und interpretieren, bis Teufel komm raus. Das wollen wir jetzt nicht machen. Wie findest du diesen Aspekt? Also erstmal wirklich, ja, es auskosten oder auch die ganze Zeit wirklich auskosten. Gleichzeitig besteht vielleicht irgendwo auch diese Gefahr, aber dann ist man wieder im Sicherheitsdenken, dass man seine Energien verprasst und vielleicht, wenn man die yogische Tradition anschaut, dann sollte man ja tatsächlich nicht jetzt ständig in den Sinnesfreuden schwelen, weil sonst das feinere Empfinden also nicht geschult wird. Also, wie siehst du das, dieser Polarität? Kann man ja auch wirklich wieder anheimfallen.
Ja.
Ja.
Je nachdem, was du leben möchtest, je nachdem, was du erfahren möchtest in deinem Leben, welche Räume sich für dich öffnen sollen oder wo du das Gefühl hast, wo es dich hinruft, ist es natürlich, also das asketische Ideal, das Ideal der Zurückhaltung, hat natürlich bestimmte Qualitäten, die man in dem anderen, ich sag mal, Lebemensch-Typ nicht erreichen kann. Gleichzeitig ist es so, dass wenn wir unsere Kultur anschauen, da wurde ja so einiges auf den Kopf gedreht. Da ist nur noch weltlich Lebemensch, aber nicht mehr auf einer spirituellen Ebene. Nach meinem Gefühl, wenn wir jetzt von dem, wo wir gerade stehen als Mensch, in eine Askese hineingehen, ohne vorher wirklich weltlich erfüllt worden zu sein, dann wird es uns immer wieder zurückziehen. Dann werden wir immer wieder das Gefühl haben, einen Schritt übersprungen zu haben, dass es da noch was gibt, was wir wirklich erfahren wollen. Und dann kommen wir auf den anderen Ebenen auch nicht weiter. Also das Bewusstseinshochhaus will von Etage zu Etage erlebt und erfüllt werden. Und da dürfen wir uns einfach ganz klar die Frage stellen, wo stehe ich auch mit meinen irdisch-weltlichen Bedürfnissen? Und wie kann ich Stück für Stück das hohe Ideal der Bedürfnisfreiheit, der Bedürfnislosigkeit umsetzen? Wenn der Fixstern klar ist, die Ausrichtung klar ist, ich möchte nichts mehr von dieser Welt. Ich möchte frei von allen eigenen Bedürfnissen sein. Ich möchte nichts mehr gebrauchen und nichts mehr missbrauchen. Wenn das als Fixstern klar ist, dann kann ich schauen, wo stehe ich. Und dann kann sich die eigene Bedürftigkeit Stück für Stück erfüllen und erheben.
Ja, es ist schön. Also ich empfinde das sehr genau so. Und da eben aufzuhören, diese Spiele zu spielen, sich selber was vorzumachen, sondern es wirklich ernst zu meinen. Also das ist auch mein großer Wunsch, hier das reinzubringen mit diesem Kongress und das Feld, diese Wahrhaftigkeit und vor allem diese weibliche Qualität der Hingabe. Also dieses nicht mehr zurückhalten. Ich höre trotzdem auch immer wieder dort heraus, dieser schon einen gewissen radikalen Ansatz, auch dieses radikal non-dual. Also vielleicht sprechen wir da mal darüber, dieses in der Welt zu sein und doch nicht von der Welt zu sein. Du hast ja längere Zeit, inzwischen bist du, glaube ich, nicht mehr so der starke Vertreter von dem Kurs im Wundern auch. Wenn das ja unser guter Freund Jesus übermittelt hat, trotzdem ist das ja schon ein sehr radikaler Weg, wo man ständig sagt, das bin ich nicht, das alles bin ich nicht, das bin ich nicht. Da fällt es einmal dann doch wieder schwer, auch irgendwie in diese Hingabe vielleicht reinzukommen oder dieses Auszukosten der gewissen schönen Momente im Leben. Die Gefahr besteht, ne? Also, weshalb hast du dich da ein bisschen von dem Kurs inzwischen auch abgekehrt? Ist das die Motivation daraus oder?
Ich schaue immer, welcher Weg trägt welche Früchte. Und ich schaue mir vor allem auch die Menschen an, die in einem bestimmten Weg praktizieren und wo sie selber im Bewusstsein stehen. Und ich muss leider sagen, dass viele, die den Kurs sehr intensiv praktizieren, in ihrer Kurswelt sind, aber bestimmte Aspekte in der Bewusstwerdung vernachlässigen dadurch. Meine Wahrnehmung. Das heißt, das Herzfeld, das Liebesfeld, das Mitgefühlfeld, auch wenn es aus dem christlichen Kontext kommt, dieser Kurs, geht nach meinem Gefühl in dem reinen Studium eines Buches verloren. Für mich ist das Leben der Lehrer. Für mich ist die Natur der Lehrer. Für mich ist meine Liebste, meine Lehrerin, das, was wirklich Fleisch und Blut hat, das, was mich wirklich umgibt, die Elemente, die Natur. Da ist mehr der, ich möchte sagen, ja, indigen, schamanische Ansatz mit drin. Das Geistige ist sowieso da. Das Geistige habe ich sowieso in Zeit meines Lebens ziemlich hochgezüchtet und das mag einfach in Ausgleich, in Balance gebracht werden. Wir können uns nämlich sehr schnell in einer spirituellen Überheblichkeit verlaufen, wenn wir nur hochgeistige Dinge kontemplieren, sie aber nicht im Energiekörper verkörpern können. Und ich kenne einige, die sehr wundervoll über den Kurs in Wundern sprechen können und die Konzepte intellektuell absolut durchdrungen haben. Rein von der Sprache ist es wundervoll schön zuzuhören und zugleich ist das Gespür da, energetisch verkörpert ist es nicht. Es ist nicht ganz in das Zellbewusstsein eingedrungen. Und mein Wunsch ist es, das höchste Licht wirklich bis, ne, in den Energiekörper, in den Gefühlskörper, in den physischen Körper reinzubringen, damit ich wirklich vom Geist durchdrungen bin und dass es nicht nur eine geistig überhöhte Idee bleibt.
Ja, wundervoll. Also dieses Ansinnen habe ich ja auch und wahrscheinlich Rührt es daher, dass man so viele Leben gemacht hat durch den patriarchalen Weg und Einfluss, ist es halt auch wieder die bequemere Art und Weise, definitiv sich in den vergeistigten Raum zu begeben und alles von hier aus zu betrachten. Aber es birgt natürlich immer die Gefahr, auch eine gewisse Dissoziation auch wieder zu vollziehen oder es nicht bis in die Zehenspitze runterzubringen. Und dort kommen wir wieder zu dieser, ja, auch zu der Rückkehr in das weibliche Urfeld, was eben so lange nicht da gewesen ist in jeglichem, also gesellschaftlich, politisch, überall, also spirituell vor allem, weil daraus resultieren ja alle anderen Bereiche letztlich. Ja, dieses, also siehst du das genauso? Und über die Hingabe haben wir bereits gesprochen. Welche anderen Qualitäten sind dort noch mit enthalten, an denen es uns jetzt aktuell gerade noch so sehr mangelt in unserem Sein, in unserem Ausdruck hier als Mensch?
Ich mag kurz darauf eingehen, was du zu den weiblichen Qualitäten gesagt hast. Ich empfinde da zwei ganz grundsätzlich unterschiedliche Energieflussrichtungen, ob wir in einem männlichen oder in einer weiblichen Spiritualität sind. Die weibliche Spiritualität holt die Kraft aus der Erde. Da fließt die Energie von unten nach oben. Im weiblichen Körper, in der weiblichen Spiritualität. In der männlichen Spiritualität holen wir die Kraft von oben nach unten, aus dem Geist. Und meistens, in den allermeisten Fällen, verbinden wir Gott oder das, was wir als göttlich empfinden, als oben. Aber warum sollte Gott oben mehr sein als unten? Das ist einfach nur eine patriarchale Haltung, das Göttliche an einem Ort mehr zu sehen als woanders. Im Weiblichen sehen wir das Göttliche unten, holen die Kraft aus der Erde und bringen sie nach oben. Das heißt, dass es dort nach meiner Wahrnehmung zwei gegensätzliche Flussrichtungen gibt. Hole ich meine Kraft von unten und bringe sie nach oben oder hole ich sie von oben und bringe sie nach unten? Und dies ist im Grunde genommen etwas, was wir beides miteinander kombinieren dürfen. Sowohl die Kraft aus der Erde über die Fußsohlen, über das Verkörpertsein in die höheren Ebenen zu bringen, das ist Teil unserer menschlichen Bestimmung, dass wir diesen Erfahrungsraum auch für die höheren Ebenen zur Verfügung stellen. Und auf der anderen Seite das, was in den höheren Ebenen geschieht, wirklich auch durch unseren Kanal hier mit einladen. Und die beiden Bewegungen dürfen wir energetisch zusammenbringen.
Ja, wunderschön. Ja, also das ist doch immer eine Gratwanderung in dem polaren Spiel. Und deswegen, wie du gesagt hast, darf man trotzdem vielleicht mal über die Stränge schlagen. Man bekommt ja sowieso wieder das Pendel, schlägt in die andere Richtung aus und man lernt wieder aus der Erfahrung, bis man es wirklich, ja, alles erlebt hat und auch die vielleicht noch schwelenden unterbewussten Bedürfnisse halt auch befriedigt worden sind, oder man hat zumindest dann auf der Erfahrungsebene erlebt, okay, das hat jetzt diese Früchte getragen und einmal reicht dann vielleicht. Ob man sich jetzt jede Erfahrung gönnen muss, sei auch mal so dahingestellt, dass wir haben auch schon viele Erfahrungsszenarien durchlebt, an die wir uns schlichtweg nicht mehr erinnern. So in dieser Dauerschleife zu hängen, da kommt man sich ja dann vielleicht auch manchmal so vor und hat das Gefühl, ich glaube, das habe ich schon mal erlebt. Wie siehst du das denn in dialektischen Kontext, also aus heiligen Schriften heißt es, wir waren mal in diesem paradiesischen Zustand. Und denkst du denn, das war die Zeit im Endeffekt von Atlantis? Weil dort hatten wir im Grunde zu Anfang von Atlantis, war ja die Hochkultur schlechthin, oder gibt es noch eine viel oder weiter zurückliegende Zeit im linearen Zeitverständnis? Dank dir wissen wir ja auch, dass das so nicht, oder dank vieler wissen wir, dass das ja so nur Verstandesdenken ist, aber Gibt es im linearen Zeitverständnis dahinter noch eine Zeit, wo das Paradies, wie es jetzt in der Genesis beschrieben ist, stattfand? Oder war es eigentlich die Zeitepoche von Atlantis, wo wir dann erstmalig in dieses wirkliche Trennungsgefühl mit dem Fall hineingefallen sind?
Vielleicht kurz vorab, für mich ist das Paradies ein Ort im Bewusstsein und hängt nicht primär mit irgendeiner Zeit oder irgendeinem physischen Ort zusammen. So wie es beschrieben ist, nach meiner Wahrnehmung, ist das eine voratlantische Zeit. In dem, was uns oder den meisten als Atlantis bekannt ist, begann schon der Zerfall, begann schon der Niedergang. Begann schon die Zersetzung. Es gab Phasen davor, über auch längere Zeit, wo sehr harmonische, sehr hochschwingende Felder präsent waren. Das ging dann mit dem Ende der Epoche auch zu Ende, beziehungsweise es bekam wie einen energetischen Überhang. Es war zu viel von bestimmten Prinzipien, die ausgeglichen werden mussten. Und deswegen war es, ich möchte sagen, fast ein Segen, dass dieser Fall stattgefunden hat, weil es so in dem Fahrwasser, wie es da geschwommen ist, nicht weitergehen konnte. Ähnlich wie jetzt in dieser Zeit auch. Ich meine mal, dass uns ein kleinerer oder größerer energetischer Reset auf dieser Erde sehr gut tun würde, dass wir, wenn wir einmal wirklich von der Erde aufgerüttelt werden, dass das Leben auch etwas anderes bietet als unsere digitale künstliche Welt, dass uns das tiefer zu uns selbst führen kann. Ja. Es ist der paradiesische Zustand. Es war eine Zeit, wo wir alle die gleiche Sprache gesprochen haben, hauptsächlich telepathisch. Es war viel stiller auf der Erde, kaum Frequenzlärm. Es gab viel harmonischere Felder. Das Miteinander wurde aktiv mit anderen Dimensionen geteilt. Also die Erde war sehr offen einfach für alle möglichen Wesen, ob jetzt Elementarwesen, Naturwesen, Geistwesen oder Wesen von, nicht von dieser Erde. Also da war die geistige und auch die Wahrnehmungsoffenheit gegeben, dass wirklich ein Miteinander stattfinden kann. Und ich sehe sehr klar, dass erst einmal so, wie wir uns gerade bewegen, kollektiv, dass das eine Sackgasse ist und dass zugleich das, was danach kommt, wirklich wieder Qualitäten beinhaltet von dem, was wir eigentlich schon einmal gelebt haben.
Ja, also das fühle ich ja auch und du daheim am Bildschirm denke ich auch. Es ist ja was, es ist ja das Urnatürlichste, was wir in uns angelegt haben. Deswegen sehen wir uns ja so sehr danach und deswegen fällt es uns auch immer wieder so schwer, wie Krishnamurti ja mal gesagt hat, es zeugt nicht von einem reif entwickelten Menschen an eine kranke Gesellschaft angepasst zu leben. Wir sind auf einem guten Weg, denke ich. Also vielleicht der Blick in die Kristallkugel. Du bist ja in diesem physischen Körper jetzt auch noch vergleichsweise jung, sag ich mal, für, ja, ist ja vollkommen egal. Aber du bist jetzt schon seit einigen Jahren trotzdem auf diesem Weg, sehr intensiv. Und anfänglich hat man ja, sag ich mal, eher diesen jugendlichen Idealismus, hat es sich jetzt für dich in den letzten Jahren ein bisschen verändert oder bist du nach wie vor total auf dem optimistischen Erfolgskurs, dass wir noch in diesem Körper, in dem wir jetzt verweilen, noch goldene Zeitalterqualität verspüren oder erleben? Jetzt Ich meine jetzt natürlich im Außen, ne? Im Innen ist es ja unabhängig davon, hast du ja gerade gesagt.
Ja. Erst einmal wird mir natürlich bewusst, nachdem der jugendliche Idealismus durch ist, dass wir schon ziemlich weit entfernt sind nach wie vor. Und dass die Erde zum Teil in viel größeren kosmischen Zyklen wandert, als uns in dieser Zeitspanne von 80 Jahren überhaupt bekannt ist. Dass die Größenverhältnisse im Kosmos einfach anders gelagert sind, als wir uns das hier vorstellen. Und mein inneres Bild eines goldenen Zeitalters hat sich verwandelt, hat sich verändert. Tatsächlich. Ich kann es gar nicht anders sagen, als dass es viel mehr integriert ist in das, was gerade schon da ist. Und dass es viel mehr wahrgenommen werden kann. Ich drücke es mal bewusst polar und provokant aus, dass Zerstörung segensreich sein kann, beziehungsweise dass in der Auflösung eine ganz tiefe Seligkeit, ein tiefer Frieden wieder erweckt werden kann. Das heißt, in meinem Bild von Einleitung in ein neues goldenes Zeitalter, wird es ja viele Kräfte geben, viele Elemente geben, die sehr viel in Auflösung bringen. Aus anderen Perspektiven, mit anderen Augen betrachtet, würde man das als eine Zerstörung werten. Aber es ist für mich immer deutlicher, dass die Katharsiskraft, wenn die zu wirken beginnt, Dinge auseinandernimmt, die vorher Bestand hatte, dass dann das Ursprüngliche, die Urbestandteile des Lebens wieder spürbarer und sichtbarer werden. Das heißt, dass da mein innerer Zugang, was segensreich ist, sich verwandelt hat. Und was kommen wird, ob das jetzt in diesem Leben, in dieser Zeitspanne wirklich noch zu richtig existenziell globalen kathartischen Elementen kommt. Nach meinem Gefühl ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch.
Meine Lateinlehrerin hat immer gesagt, die unausweichliche Katastrophe. Wir sagen ja Katastrophe, aber sie hat, war wohl ursprünglich eine andere Betonung. Also, ja, finde ich sehr gut. Also, da sehen, wenn wir wieder beim Anfang des Gesprächs der Bereitschaft zu sterben, da einfach mit einem Lächeln reinzugehen. Ja, also, ich bin ja Skorpion im Sonnenzeichen. Das hat mich schon immer auch angezogen, diese Thematik. Und stirb und werde gehört eben hier mit dazu. Und natürlich ist es fürs Ego unangenehm. Wie verhält es sich denn? Also, Jeshua sprach mal über ein befreundetes Medium zu mir und sagt, das hört ja nicht auf. Also, da wo er jetzt ist, es dehnt sich immer noch weiter aus. Also, Unendlichkeit heißt nicht ohne Grund so. Und ist es der eine wirkliche Tod, den wir sterben und danach haben wir das Prinzip ja integriert oder sterben wir eigentlich immer und immer wieder und gut, später halt dann vielleicht mit Freude oder ist es wirklich so, dass wir dann auf der höherdimensionalen Ebene erwachen und da gibt es ja dieses Spiel von Werden und Vergehen in dem Sinne nicht mehr.
Ja. Ich mag kurz auf das Phänomen eingehen, was Tod sein kann. Die meisten lassen es nämlich nicht zu, dass sie sterben, wenn sie ihren physischen Körper ablegen. Wenn sie wirklich sterben würden, dann würden sie erwachen in dem Moment, wo der physische Körper abgelegt wird. Das heißt, wir sterben im Physischen immer und immer wieder, weil wir das Sterben nicht in der Tiefe zulassen, weil wir es nicht zulassen können, wirklich in der Tiefe in die Auflösung zu gehen, Immer dann würden wir Gott begegnen. Immer dann würde nichts mehr von uns übrig bleiben. Und die Kunst des Lebens besteht darin, den Tod tiefer und tiefer zuzulassen. Und zwar unabhängig, ob wir gerade einen Körper haben oder nicht. Aber gerade in dem Moment, wenn wir den Körper ablegen, ist ein guter Zeitraum, um im Innersten mit dem Bewusstsein, mit all dem, was das Bewusstsein an Energie zusammengezogen hat, aufgebaut hat, das sterben zu lassen, das loszulassen. Das heißt, ja, ob wir sterben oder nicht, hängt nicht mit der Existenz des physischen Körpers zusammen, sondern es ist wirklich ein dich in die Wirklichkeit ergeben, dich in die Wirklichkeit so ergießen, dass nichts mehr von dir übrig bleibt. Und wenn wir gelernt haben, so zu sterben, dann gibt es keinen Tod mehr für uns im Physischen.
Wundervoll. Die Göttin Kali, also wenn ich mir Göttin Kali visualisieren würde, würde ich wahrscheinlich schon Attribute, Qualitäten von Sanyo mit reinnehmen. Also dieser indische Ausdruck, und sie ist ja zuckersüß und ein wunderschönes äußeres Bild, aber gleichzeitig natürlich dieses, es muss zerstört werden und da ist keine Absenz von Liebe drin. Das ist vielleicht eben die große Lernaufgabe, dass wir immer meinen, das wäre was Böses. Aber eigentlich ist es der süßeste Engel von allen. Ja. Gut, also ich habe mir für diesen Kongress auch gedacht, es ist wunderbar und man braucht, es bedarf der Worte, um als Wegweiser. Aber es ist auch sehr wichtig, hier mehr wieder auch in die Praxis zu kommen. Und ich habe dich ja vorab schon gebeten oder gefragt, ich würde gerne vielleicht kurz in eine Art der kleinen Meditation reingehen, wenn du das anleiten möchtest. Vielleicht kommt ja was durch mit den Themen, die wir jetzt angerissen haben. Le petit mort. So nennen die Franzosen ja tatsächlich den Orgasmus.
Ja.
Also, damit lasse ich dich jetzt.
Ja. Ich habe neulich geschrieben in einem unveröffentlichten Text, der Tod ist ein großer Orgasmus. Der Orgasmus ist ein kleiner Tod. Ich möchte vielleicht zum Praxisteil etwas miteinander kombinieren, was uns so noch nicht im Bewusstsein ist, nämlich Mitgefühl und Sterben. Dass wir, wenn wir zutiefst mit etwas mitfühlen, und ich mag dich und uns gerade dazu einladen, wirklich mal in die Qualität von Mitgefühl reinzugehen. Vielleicht gibt es einen Mensch, der dir nah am Herzen liegt, wo du spürst, dass in eurem Miteinander gerade irgendeine Störung ist, irgendeine Qualität, die du aufräumen, beseitigen, klären möchtest. Und es geht darüber, dass wir uns wirklich ganz tief im Innersten schutzlos öffnen, ganz tief ins Mitfühlen reingehen. Und zwar so tief, dass wir uns als Individuum, als Mensch, als Wesen auslöschen, um wirklich in seine, in ihre Haut hineinschlüpfen zu können. Um wirklich die Welt nicht mehr durch seinen eigenen Organismus, sondern den Organismus des anderen Wesens, mit dem wir fühlen, uns darin zu erfahren. Wenn wir zutiefst mitfühlen, dann bleibt von uns nichts mehr übrig. Dann gibt es kein Ich mehr. Dann ist es so, dass wir derartig in das Gegenüber hineinschlüpfen, dass wir das sehen, was er und sie sieht, dass wir das hören, was er oder sie hört. Wir stellen uns vollständig in seine Schuhe und gehen in uns den Weg in seinen Schuhen. In dem Moment gibt es uns nicht mehr. In dem Moment lösen wir die Anhaftung an uns selbst, an unser eigenes Leben. Wir sterben. Wir sterben in den anderen hinein. Und das ist Liebe, das ist Mitgefühl. Sich selbst so aufzulösen, sich selbst so von sich zu lösen, dass wir in den anderen hineinsterben können. Dass wir so tief mitfühlen können, dass es uns im gleichen Moment nicht mehr gibt. Immer dann öffnen sich ganz kostbare Erfahrungsräume. Immer dann bekommen wir auch eine ganz neue Perspektive auf uns selbst, weil wir dann nicht mehr durch unsere eigenen Augen auf die Welt schauen, sondern wir schauen durch die Augen des Gegenübers in die Welt und auf uns selbst. Wir hören nicht mehr durch unsere eigenen Ohren, wir hören durch die Ohren des Gegenübers, durch die Christusohren, vielleicht, wenn wir uns in das Christusbewusstsein vertiefen. Und wir hören mit seinen Ohren, mit seinen Augen und wir sehen durch sie tiefer in uns hinein. Die Qualität von Mitgefühl ist ein sich auflösen, ist eine Sterbeerfahrung, ist ein ich löse mich hier auf und erstehe neu in etwas anderem auf. Ich erwache im Gegenüber. Ich erkenne, dass das Bewusstsein in einer anderen Form genau das Gleiche ist, was auch in mir, in meinem Bewusstsein sich bewegt. Ich mag dich dazu einladen, dein Herz wirklich ganz tief für all das Leid auf dieser Welt, für all den Schmerz vielleicht auch in dir selbst, in Mitgefühl zu öffnen. Es gibt eine heilige Formel, die ich aus dem Christusbewusstsein irgendwann einmal empfangen habe, dass wir das Holz des Leidens im Ofen des Herzens mit dem Feuer der Liebe verbrennen können. Dass wir das Herz als einen Ofen betrachten, wo die Liebe brennt. Und wenn wir in dieses liebende, warme, mitfühlende Feld etwas Schmerzhaftes hineintun, dann löst es sich darin auf. Und wenn wir es nicht nur in unserem Herzzentrum wahrnehmen, sondern auch ausdehnen über unser Feld hinaus, dann können wir ganz viel auch kollektiv mit transformieren. Und je mehr Leid da ist, desto weiter reißt unser Herz auf, desto weiter können wir unsere Liebe, unser Mitgefühl ausdehnen, weil so viel Feuerholz da ist, um den Ofen richtig anzufachen. Dieses Bild mag dir vielleicht ein innerer Stern, ein innerer Kompass sein, wenn es das nächste Mal irgendwo brennt, wenn es das nächste Mal schwer ist für dich in deinem Leben, dass du dich daran erinnerst und in dem Moment, wo etwas schmerzt, nicht den Schutzreflex des Herzverschlusses nachgibst, sondern genau gegenteilig das Herz weit werden lässt. Und das, was gerade brennt, was gerade weh tut, mit in dein liebendes Herz hineinnimmst.
Vielen Dank, lieber Robin. Ja, da ist so viel Reisig und Holz für den Ofen. Das reicht noch eine ganze Weile, um das Feuer der Vergebung oder der Bereinigung in Gang zu halten. Eine letzte Frage würde ich dir gerne noch stellen, wenn ich darf. Diese, ja, irgendwo auch Hysterie, Begeisterung in Bezug auf diese Thematik Aufstieg. Du hast ja schon gesagt, auch der Wandel mag vielleicht noch eine gewisse Zeit andauern, was viele ja postulieren oder auch erzählen in der spirituellen Szene, dass sich alles wirklich komplett verändert. Ich möchte auch hier vielleicht nochmal für Klarheit sorgen, denn universelle Prinzipien verändern sich nie. Und dass man da vielleicht auch wieder ein bisschen Realismus oder auf den Boden der Tatsachen einfach kommt, dass die hermetischen Gesetze sind, wie sie sind, oder Urprinzipien sind, wie sie sind. Und was sich ändert, sind die Formen, aber es gibt keine, oder gibt es eine neue Art der Spiritualität? Wie siehst du das?
Ich sehe immer noch, dass wir das Außen als Ablenkung verwenden, um nicht in uns unsere Hausaufgaben machen zu müssen. Dass wir immer noch nach draußen schauen, in der Sehnsucht, in der Hoffnung, dass sich dort etwas verändert, auch in der spirituellen Szene. Und da den Spiegel umzudrehen, da wirklich zu schauen, okay, wenn es da draußen so weitergeht, wie es weitergeht, dann spielt das keine Rolle, weil ich jetzt hier in mir alles herstellen kann, um mir mein Paradies zu erschaffen. Ich bin nicht abhängig von etwas außerhalb von mir. Und das wirklich ganz konsequent in die Umsetzung zu bringen. Natürlich kann es spannend sein, sich zu beschäftigen mit Größen, Yugas und Zeitalter und Epochenaufstieg und Epochenniedergang. Aber im Grunde genommen ist das alles, ich möchte sagen, dieselbe Soße. Wir können im goldenen Zeitalter sein, wenn wir in den gleichen Gedankenmustern verharren, wie wir jetzt haben, werden wir absolut im goldenen Zeitalter leiden, weil die Energie im goldenen Zeitalter so hoch sein wird, dass deine negativen Gedanken viel mehr Kraft haben, dich selber zu zerstören. Das heißt, die Energie hebt sich, aber wer bekommt dann mehr Energie? Die bereits angelegten Zerstörungstendenzen im Ego-Mechanismus? Dann wird es sehr unangenehm sein, wenn die Energie und die Frequenz auf diesem Planeten steigt. Deswegen dürfen wir das einfach ein bisschen differenzierter wahrnehmen und betrachten und ganz klar uns darin verankern, dass wir auf nichts zu warten brauchen, dass wir jetzt heute mit diesem Atemzug damit beginnen können, in unserem Bewusstsein einen Wandel zu vollziehen. Und alles andere ergibt sich oder ergibt sich nicht. Aber wir machen es nicht mehr abhängig von unserem inneren Weg.
Ja, vielen herzlichen Dank für deinen differenzierten, liebevollen Blick und deinen Forschergeist. Und es ist schön, Zeitzeugen zu sein oder Zeitgenossen zu sein in dieser besonderen Phase. Es ist mir immer wieder eine Freude und eine Ehre, mich mit dir austauschen zu dürfen. Vielleicht nochmal, um das Ganze zusammenzufassen, auch was du am Anfang gesagt hattest. Es braucht dieses hohe Ideal und gleichzeitig dieses vollkommene Annehmen und Sein hier als Mensch. Und wenn man das schafft, beides zu verbinden, dann ist man auf dem besten Kurs zur vollkommenen Form seiner selbst. Vielen Dank, Robin. Ich schließe auch hier in diesem Kongress immer die Gespräche, auch wenn wir gerade diese schöne Anwendung hatten, aber einfach nochmal mit einem Augenblick ab des Innehaltens vielleicht Revue passieren lassen, einfach nochmal ins Gewahrsein gehen, uns der Christusliebe hinzugeben und dann werde ich wortlos das Gespräch beenden, das Interview.